Geboren ist sie 1869 in Elberfeld. Was heißt denn diese Herkunft, dieser Geburtsort für Else Lasker-Schüler?
Also hier sind zwei Dinge zu bemerken. Einmal das Jahr 1869. Das ist ein Jahr, das sie lange verheimlicht hat, denn sie ist erst sehr spät als Dichterin hervorgetreten und wollte sich in der expressionistischen Bewegung jünger machen, als sie war, und hat dann immer das Jahr verkündet, 1876. Und erst die Forschung hat es sehr viel später festgemacht, dass sie 1869 geboren wurde. Der Ort Elberfeld ist ein westlicher Ort, der liegt also sehr weit im Westen. Und die Juden, die sich der deutschen Kultur annähern, die kommen ja von Osten her, die kommen von Polen, die sogenannten Ostjuden. Und dass sie an einem so westlichen Ort zur Welt gekommen ist, heißt, dass sie schon einen sehr weiten Emanzipationsprozess hinter sich hat und deshalb auch gegen ein Bürgertum revoltieren kann, das sich inzwischen schon im jüdischen Bereich gebildet hatte.
1894 geht Else Lasker-Schüler nach Berlin und man beschreibt es als die Frühexpressionistin, die sich dort zusammentun. Es entwickelt sich eine intensive Freundschaft mit Franz Marc. Welche Rolle spielt denn Else Lasker-Schüler als Schriftstellerin, als Teil dieser Bohème?
Also Else Lasker-Schüler ist vielleicht eine der Galionsfiguren dieser Selbstbefreiung aus dem bürgerlichen Milieu und den bürgerlichen Zwängen. Else Lasker-Schüler ist in der mythologischen Erinnerung an das Berlin der Jahrhundertwende bis in die 20er Jahre, also die, wenn man so sagen will, auffallendste Figur in der Berliner Bohème, die im Westen der Stadt sich zusammenfindet. Und das ist interessant, weil Berlin, ja, also das historische preußische Berlin liegt ja im Osten, östlich vom Brandenburger Tor. Und um die Jahrhundertwende entsteht das neue Berlin, der neue Westen. Und was wir dann haben, ist auf der einen Seite das KDW, also der Konsumpalast des Bürgertums, und auf der anderen Seite das Café des Westens, Kaffeegrößen waren, in dem sich die Bohème zusammenfindet. Und Else Lasker-Schüler ist also die Figur, an die man sich heute kollektiv vielleicht am auffälligsten erinnert.
Sie hat Kontakt zu Gottfried Benn, aber auch zu einer Person wie Franz Marc. Wie kann man sie denn situieren, auch in die politischen und künstlerischen Diskurse der Zeit?
Also zunächst revolutionär und immer revolutionär. Im Gegensatz also zu Gottfried Benn, der sich später ziemlich angepasst hat an Bewegungen, die nun gerade nicht sehr revolutionär waren, hat sie also diesen anarchistischen Impetus immer beibehalten. Ein Künstler wie Franz Marc hat sie sehr, sehr stark beeinflusst, weil, das muss man wissen, Else Lasker-Schüler ja eine Doppelbegabung ist. Sie ist nicht nur eine Dichterin, sie ist auch eine Malerin. Und die Kunst von Franz Marc findet sich sehr stark als Spiegelbild wieder in den Zeichnungen, die Else Lasker-Schüler zu ihrem eigenen Werk gemacht hat. Das Unglück mit ihren Künstlerfreundschaften ist ja, dass viele Franz Marc unter ihnen im Ersten Weltkrieg gefallen sind und dass da Dinge im Keim erstickt sind, die leider keine Fortsetzung haben finden können.
Wenn wir über die politische Seite des Werkes von Else Lasker-Schüler sprechen, dann ist sicherlich erwähnenswert, dass ihr Roman 1919, Der Malik, erschien und ganz eng verknüpft ist mit der Begründung des Malik-Verlages. Wie hatte sie denn zu diesem Verlag dann weitere Kontakte?
Mit den Kontakten zu Verlagen ist es bei der Else Lasker-Schüler ein bisschen problematisch. Sie unter ihrer Rebellion gegen das Bürgerliche fehlt auch ihr Protest gegen alles Kapitalistische. Der Malik Verlag ist vielleicht genau das Gegenteil. Also der schließt sich einmal mit bestimmten avantgardistischen Bewegungen zusammen. Das Wort Malik bedeutet ja König auf Hebräisch und von daher also diese Selbstbezeichnung, die sie sich selbst in ihrer poetischen Welt gibt, wo sie sich also als König auch mit bezeichnet. Das ist ja der Grund für den Namen dieses Verlags. Aber die berühmte Schrift, die sie dann Mitte der 20er Jahre gegen die Verleger geschrieben hat, Ich räume auf, ist natürlich ein antikapitalistischer Protest gegen die Vereinnahmung der Literatur als Einnahmequelle für Unternehmer.
Und Else Lasker-Schüler schreibt ein sozialkritisches Werk, wenn man das sagen kann, mit Die Wupper, ein Drama, das 1909 erscheint und das sie selbst als eine böse Arbeitermär bezeichnet. Um was geht es denn in diesem Drama?
In diesem Drama geht es um Schuld und Sühne. Und zwar ist das, also Else Lasker-Schüler ist ja eigentlich durch die historischen Ereignisse ganz besonders als eine jüdische Dichterin bekannt oder zuerst einmal unbekannt gewesen und heute bekannt geworden im Schatten der Shoah, die immer über ihrem Werk liegt. Aber das frühe Werk, das sie über ihre Geburtsstadt Elberfeld, über Wuppertal schreibt, also die Wupper, da kommen eigentlich gar keine Juden vor. Und das ist eine Kritik, eine Sozialkritik an den sogenannten Muckern. Das ist das, wie soll man sagen, eng, streng konservative Christentum des Wuppertals, an dem sie also ihre Kritik aufmacht an einer Frömmigkeit, die in Wirklichkeit eine Heuchelei ist. Und diese Heuchelei wird dargestellt an einem sexuellen Missbrauch. Übrigens sehr aktuell, dass sie hinter der Frömmigkeit alles Mögliche auftaucht, dass die Frömmigkeit verbergen soll. Das wissen wir heute, also das steht in allen Zeitungen. Aber das, bei Else Lasker-Schüler konnte man das sehr schön auf der Bühne sehen. Und das ist eine sehr frühe Kritik an der christlichen Umwelt, weniger an der jüdischen, jüdisch-christlichen Beziehung, sondern eine rein intern christliche Abrechnung sozusagen der Bürgerstochter aus Wuppertal.
Und Else Lasker-Schüler selbst als Frau, als Künstlerin, aber auch als Mutter lebt unter ziemlich prekären Bedingungen oftmals in Berlin. Also sie ist alleinerziehend von Beginn an und mit ihrer Literatur Geld zu machen ist nicht immer einfach. Was ist das denn für eine Rolle, die sie auch als Frau in dieser Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts einnimmt?
Das ist eine Rolle, die sie sich selbst gewählt hat und das ist genau ihre Eigenständigkeit, dass sie sich keine Rollen aufzwingen lässt, sondern ihre Rollen selbst erfindet und selbst füllt. Sie kam 1994 nach Berlin als die Ehefrau eines Arztes, also Frau Doktor. Und das wäre sozusagen das bürgerliche Modell par excellence. Und sie hat dann gegen Ende des Jahrhunderts, ist sie aus dieser Ehe ausgebrochen mit dem Türenknallen, kann man sagen, indem sie einen unehelichen, also außerehelichen Sohn zur Welt bringt, von dem sie behauptet, der Vater wäre ein griechischer Prinz gewesen, das sei dahingestellt. Aber was sie damit sagen wollte und was auch anerkannt wurde von ihrem Ehemann, der Sohn stammte nicht von ihrem angetrauten Ehemann. Also das Erste, was passiert ist um die Jahrhundertwende, ist ein Ausbruch aus der Ehe unter ganz unbürgerlichen Bedingungen. Sie heiratet zum zweiten Mal einen sehr viel jüngeren Mann, den Herbert Walden, wie sie ihn selbst nennt, Georg Levin hat er geheißen im Original. Das ist der Gründer der Zeitschrift Sturm, die zentrale Zeitschrift der expressionistischen Bewegung war. Und da haben sie eigentlich schon die Spaltung, die soziale Spaltung in ihren beiden Ehen. Also einmal heiratet sie einen Bildungsbürger, Doktor, Arzt und dann geht sie zu einem jüngeren Mann, der gegen alle diese bürgerlichen Konventionen aufmüpft und zu einem der führenden Figuren der expressionistischen Bewegung wird. Und dann 1910, 11 bricht auch die zweite Ehe auseinander und von da ab wird sie, wie Sie sagen, alleinerziehend. Und zwar durchaus gewollt und durchaus, sie akzeptiert das in ihrer, das ist ihre Not und ihre Freiheit. Sie hat seither nie wieder eine Wohnung gehabt, wie sie ihr eigen genannt hat. Sie lebt in Hotels und ob sie sich von ihrer Kunst hat ernähren können, keineswegs. Sie hat also höchstens hier und da mal was verdient mit ein paar Gedichten, die sie veröffentlicht hat, mit einigen und eben dieser Protest gegen die Verlagswelt. Und was sie über Wasser gehalten hat, waren sehr oft Spenden, zu denen ihre Freunde aufriefen. Und sie war immer von irgendwelchen öffentlichen Unterstützungen abhängig.
Als einen Ausbruch haben Sie Jakob Hessing gerade bezeichnet, wie Else Lasker Schüler sich verhielt gegenüber bürgerlichen Normen. Als einen Ausbruch kann man vielleicht auch bezeichnen, was sie in ihrer Literatur oft schafft oder in dem Kreieren von Alter Egos. Einer davon ist zum Beispiel Prinz Yusuf. Wie kann man denn diese alternativen Welten, aber auch diese alternativen Identitäten, die sie da kreiert, fassen?
Hier sollte man vielleicht noch einmal auf den Punkt zurückkommen, dass sie aus dem Judentum kommt und aus ihrem Judentum heraus dichtet. Dieser Yusuf, das ist ihre Stilisierung der biblischen Figur des Josef. Und sie identifiziert sich also sehr oft und sehr deutlich mit dieser Figur, weil, wenn Sie sich an die biblischen Geschichten erinnern, Josef der Verratene, der verkaufte Bruder ist. Und sie hier in ihren Protest nicht nur gegen die deutsche, nicht nur gegen die allgemeine bürgerliche Umwelt richtet, sondern ganz spezifisch gegen ihre zeitgenössischen Juden, die diesem Bürgertum verfallen waren oder diesem Bürgertum irgendwo sich unterwarfen. Und sie tritt dann als Josef auf, als der verkaufte Bruder, der aber gleichzeitig am Ende der Retter seines Volkes wird. Denn wenn Sie an die Bibel zurückdenken, Josef ist ja der, der die verhungernden Brüder aus Kanaan dann nach Ägypten bringt, wo sie dann was zu essen bekommen, weil sie eben ihren Bruder da hatten. Und so versteht sich Else Lasker Schüler immer auf der Grenze zwischen Dichtung und Prophetie, Dichtung und Heilsgeschichte. Irgendwo versucht ihre Dichtung eine verloren gegangene Heilsgeschichte zu rekonstruieren, wieder aufzubauen, irgendwo in einer, das ist ja nun wirklich also in der fortschreitenden Zeit bis hin zu Hitler und dann nach. Also sehr notwendig, dass man irgendwo einen Hoffnungsschimmer hat. Und in diesen Josefs-Figuren und anderen Figuren ihrer Dichtung sind also diese Messias, diese Erlösergestalten immer schon eingeschrieben.
Eine Hoffnung auf ein ja gleichberechtigtes Leben auch als deutsch-jüdische Schriftstellerin in Berlin, das zunichte gemacht wird, ganz offensichtlich auf jeden Fall dadurch, dass Else Lasker Schüler 1933 auf offener Straße attackiert wird. Wie hat sie denn die Machtübernahme der Nationalsozialisten erlebt, vielleicht auch beschrieben?
Also viel radikaler und viel unmittelbarer als ihre Zeitgenossen. Sie hat das sofort verstanden. Sie ist eine der allerersten Künstler, die Deutschland fluchtartig verlassen haben, sobald Hitler an der Macht war. Im Gegensatz zu vielen anderen, die ja irgendwas zu retten hatten, Besitz, Verkauf, irgendwas, ja, Bürgerlichkeit, die man in irgendeiner Form weitertragen wollte. Das war ja bei ihr alles unnötig. Sie hatte nichts zu verlieren und konnte daher praktisch mit einer Handtasche in den Zug steigen und nach Zürich in die Schweiz fliehen, wo sie ja dann die nächsten 6 Jahre mehr oder weniger verbrachte im Exil, bevor sie 1939 zum dritten Mal nach Palästina reist und dann in Jerusalem festgehalten wird, weil der Zweite Weltkrieg ausbricht und ihr die Rückkehr in die Schweiz unmöglich macht. So ungefähr verlaufen ihre Exiljahre in 2 Hälften und dass sie die letzten 6 Jahre ihres Lebens in Jerusalem verbringt, hat natürlich auch eine für diese Biografie, die wir hier anschauen, symbolische Bedeutung. Das heißt, sie hat ihr Leben lang von Jerusalem gedichtet und am Ende stirbt sie in dieser Stadt, aber unter Umständen und auf eine Weise, die sich mit den Heilsvorstellungen, mit den Wünschen, die ihre Dichtung eingeschrieben sind, also nicht sehr gut vertragen.
Und wenn wir darauf blicken, was sie schreibt, auch über ihre Exilzeit schon in der Schweiz, dann merkt man ganz stark, wie extrem die Situation dort ist für die Exilanten. Also Else Lasker Schüler hat, wie alle Geflüchteten dort, immer nur befristete Aufenthaltsgenehmigung und sie unterliegt einem Arbeitsverbot, muss sich ja über Wasser halten, indem sie quasi Mäzene sucht und ein Netzwerk aufbaut. Was sagt das denn auch aus über den Umgang Europas mit den Exilantinnen und Exilanten?
Das ist die Schweiz. Das war zwischen 33 und 39 so, wenn Sie sich an den Film erinnern wollen, das Boot ist voll. Das ist eine alte Geschichte. und an die Fragen, also was mit den herrenlosen Konten in der Schweiz ist, da lässt sich viel erzählen darüber. Und dass sich das also bis in die Gegenwart fortsetzt und die Schweiz nicht gerade das gastfreundlichste Land ist, der Exilanten, die heute irgendwo unterkommen wollen, das liegt in der Logik dieser Geschichte. Allerdings hat Else Lasker Schüler in der Schweiz auch Mäzene gefunden. Also sie ist immer irgendwie in irgendwelchen Kreisen von Verehrern, die sie natürlich überall hatte. Zum Beispiel konnte sie in Zürich ein Stück aufführen, das sie geschrieben hatte und das schon auf die Bühne kommen sollte in Deutschland im Jahre 1933, dann aber wegen Hitler nicht mehr aufgeführt werden konnte. Und das kam dann in Zürich heraus. Arthur Aronimus und seine Väter, eine allegorische Familiengeschichte ihrer eigenen Familie. Und so ist sie auch in all diesen Jahren als Dichterin weiterhin sichtbar, wirksam und bekannt gewesen. In beiden Teilen ihres Exils, einmal in der Schweiz, wie gesagt, und dann ganz besonders in Jerusalem, in dem Kreis der aus Deutschland geflohenen Juden, die sie noch aus Berlin kannten und die sie verehrten. Und sie hat dort ja dann noch ihr letztes Bühnenwerk geschrieben, Ich und Ich. Und das eine Abrechnung, eine sehr radikale Abrechnung war mit dem Nationalsozialismus. Und es ist merkwürdig und also bedenkenswert, dass dieses Stück sehr lange nicht rezipiert werden konnte in Deutschland, weil man die sehr moderne Sprache, die sie da entwickelt, als Symptome eines geistigen Niedergangs deuten wollte, wie es immer so ist, wenn man bestimmten Gedanken keinen Raum geben will, dann erklärt man diejenigen, die diese Gedanken äußern, für, sagen wir mal, verrückt. Und das hat man der Else Lasker Schüler unterstellt und der spätere Forschung hat dann herausgefunden, dass dieses Stück Ich und Ich, dieses Spätwerk, das man also als geistig zerrüttet gedeutet hat lange, also zu den Meisterwerken der Moderne gehört.
1937 veröffentlicht Else Lasker Schüler ja im Züricher Exil ein Buch mit dem Titel Das Hebräerland und das dokumentiert ihre Reisen nach Palästina und ihre Auseinandersetzungen mit der zionistischen Idee und der zionistischen Realität auch in Palästina. Was war Palästina denn für ein Ort für Else Lasker Schüler vor ihrem Exil dort und vielleicht dann auch währenddessen?
Also sie lebte ja in den ersten 6 Jahren ihres Exils in der Schweiz. Diese Flucht aus Deutschland war für sie ein ganz traumatisches Ereignis. Und sie musste sozusagen eine wunde Seele in irgendeiner Form wieder heilen, kurieren, wie immer. Und da hat sie sich diese Reise, die sie im Jahre 1934 macht, nach Palästina, als eine Kur sozusagen, fast möchte ich sagen, verschrieben. Reiche Leute, eine Verehrerin ihrer Dichtung, die mit einem wohlhabenden Mann verheiratet war in Kairo, lud sie dazu ein. Und so konnte sie sich diese erste Reise nach Palästina 1934 leisten. Das Buch Hebräerland ist dann ihre, also man könnte einerseits sagen, verklärende Erinnerung an diese Reise, was wahrscheinlich sehr viel besser zutrifft, ist ihre poetische Erinnerung, nicht ihre verklärende, ihre poetische Erinnerung an diese Reise, wo sie sozusagen ihren Besuch in Palästina als eine, so bezeichnet sie es selbst, als eine Kur empfindet. Und das Schreiben des Buches in den Jahren 36, 37, das Buch kommt 37 heraus, als die Nachkur einer Kur, so sagt sie. Das heißt, das Dichten, das sich Erinnern an dieses Land, ist eine Form der Selbstheilung, der Selbsttherapie in schweren Zeiten der Flucht vor Hitler. Und wenn Sie das jetzt mal auf die Folie legen, einer jüdischen Existenz, dann können Sie hier also sehr weitgehende Parallelen mit der jüdischen Literatur überhaupt sehen. Denn die ganze Bibel, die ganze Liturgie, das ganze jüdische Gebetbuch besteht ja auf einer Erinnerung an eine verlorene Heimat, die immer wieder evoziert wird in den Gottesdiensten, in der Synagoge. Und was wir also hier haben, ist, hier wird ein Besuch in einem Land zu einer heilsamen Erinnerung für eine erkrankte, für eine unter der Not der Zeit erkrankte Seele. Und so kann man sagen, dass Else Lasker-Schüler eigentlich bestimmte Motive des jüdischen Selbstverständnisses oder der jüdischen Existenz fortschreibt auf ihre eigene sehr prägnante Weise.
Und Sie haben es schon angesprochen, eine verlorene Heimat, die ganz offensichtlich wird, auch als 1939 Else Lasker-Schüler die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt wird. Der Zweite Weltkrieg beginnt und sie muss in Palästina bleiben, gezwungenermaßen, lebt dort bis zu ihrem Tod 1945. Und heutzutage wird sie rezipiert als eine Schriftstellerin der Exilliteratur auch. Was macht denn diese Markierung als Literatin im Exil aus?
Das ist eine Frage der Perspektive. Aus der deutschen Perspektive, die Else Lasker-Schüler sozusagen als einen Teil einer deutschen Literatur liest, ist natürlich eine Exilliteratur zu denken, weil sie ja außerhalb des eigentlichen deutschen Sprachraums entsteht, diese späte Dichtung, also zumindest die Jerusalemer Hälfte ihrer Exilzeit. Aus einer jüdischen Perspektive, also aus der Innenperspektive Else Lasker-Schülers selbst, könnten wir eigentlich nicht so sehr von einer Exilliteratur reden, denn dann wäre die Frage zu stellen, wann hat denn das Exil der Else Lasker-Schüler angefangen? Und sie würde sicherlich antworten, schon in Deutschland. In Deutschland, das war das Exil. Sie wird übrigens nicht eine zionistische Antwort geben, dass sie durch ihre Heimkehr nach Palästina, Israel, also das Exil beendet hätte. Sie ist keine Zionistin. Sie kommt zu solchen apodiktischen Folgerungen kommt sie nie. Und auch in Jerusalem ihrer letzten Lebensjahre hat sie sich nicht in einer Weise zu Hause gefühlt, die das Exil aufgehoben hätte. Aber die Frage, ob wir Else Lasker-Schülers Spätwerk, also das besonders das in Jerusalem entstehende Spätwerk, als Exilliteratur bezeichnen sollten oder nicht, ist eine Frage der Terminologie, der literaturwissenschaftlichen Terminologie und des Ortes, an dem diese Terminologie verwendet wird. In einer jüdischen Perspektive würde ich vorsichtig sein, diesen Begriff also auf Else Lasker-Schüler anzuwenden.
Jetzt wird heute gesprochen über Else Lasker-Schüler als einer der wichtigsten modernen Lyrikerinnen, gerade ihre Liebeslyrik. Und es klang auch schon an, Else Lasker-Schüler wird auch als bildende Künstlerin wahrgenommen, auch ihre Zeichnungen und Malereien erhalten mittlerweile Aufmerksamkeit. Sie haben geforscht über die Rezeptionsgeschichte Else Lasker-Schülers und 1992 darüber promoviert. Wie verlief denn dieses, ja man muss sagen, Wiederentdecken der Lyrikerin, Künstlerin Else Lasker-Schüler und was sagen uns die langen Jahrzehnte, in denen sie vergessen war?
Also da muss ich sagen, meine Dissertation damals, die entstand aus dem Erstaunen darüber, dass man sie überhaupt nicht wahrgenommen hat über eine lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hat sie wahrgenommen, aber man hat sie sehr verzerrt wahrgenommen durch die Perspektiven, Prismen bestimmter Vermittler, die ein Bild von ihr zeichnen wollten, dass sich mit einer historischen Wirklichkeit nur sehr bedingt decken ließ, zur Deckung bringen ließ. Und der große Unterschied ist, dass seit der Wende, also seit der deutschen Wiedervereinigung, hier ein ganz anderer Blick auf diese Ereignisse geworfen wird, weil dadurch, dass hier sich zwei Staaten gegenüberstehen, Deutschland nach der Wiedervereinigung, meine ich, und Israel, eine Dialogsituation entsteht, in der Juden und Deutsche miteinander ins Gespräch kommen können, wie es vorher nicht der Fall war, weil die Juden entweder eine Subkultur innerhalb der deutschen Kultur bildeten und dann eben nur eine Subkultur bleiben konnten oder aber sich überhaupt einem Dialog verweigerten. Und heute ist es so, dass sich die beiden Seiten ihres Werkes und ihres Wesens und ihrer Kunst, also das Deutsche und das Jüdische, auch in der Rezeption, die sie heute erfährt, nachdem man ihr gesamtes Werk editorisch vorgelegt hat, in den Jahren 96 bis 2010 sind in 11 Bänden ihr gesamtes Werk vorgelegt worden. Und das liegt heute also für alle, die daran interessiert sind, total offen und jetzt kann ganz anders auf ihr Werk, ihr Leben und ihre Bedeutung reflektiert werden, als es früher möglich war.